ZFM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
ZFM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIPFM am Donnerstag, den 10. März. Heute zusammengestellt und moderiert vom Freien Radio Wüste Welle aus dem Raum Tübingen und Reutlingen. Am Mikrofon ist Stefanie Gengenbach. Folgende Themen erwarten euch heute. Eine neue Verfassung für Nepal. Nachdem in Nepal die Monarchie abgeschafft wurde, ist der Himalaya-Staat nun auf dem Weg, eine demokratische Republik zu werden. Und dazu bedarf es einer neuen Verfassung. Solidarität mit libyschen Flüchtlingen. Während die Solidarität in der arabischen Welt überwältigend ist, reagieren die europäischen Staats- und Regierungschefs äußerst zögerlich. Weltfrauenkonferenz 2011. Dagmar Kolkmann-Lutz vom Frauenverband Courage schildert ihre Eindrücke von der Weltfrauenkonferenz in Venezuela. In gut 2 Monaten will sich Nepal eine neue Verfassung geben. Bis vor 3 Jahren war das Land im Himalaya eine Monarchie. Davor herrschte ein 10 Jahre währender Bürgerkrieg. Nach der Abschaffung der Monarchie ist der Himalaya-Staat nun auf dem Weg, eine demokratische Republik zu werden. Mit einer neuen Verfassung soll diese Entwicklung vollendet werden. Doch der Weg dazu ist nicht ganz einfach. Ein Bericht von Michael Spahr von Radio Rabe aus Bern.
Nepal liegt zwischen den beiden neuen Wirtschaftsgroßmächten der Erde, China und Indien. Diese Lage könnte für das Land eine große Chance sein, denn im Moment ist Nepal eines der ärmsten Länder der Welt und eine wichtige Voraussetzung, damit die Demokratisierung vollzogen werden kann, ist, dass es der Bevölkerung wirtschaftlich besser gehen muss. Das ist aber nicht die einzige Voraussetzung, erklärt Nepal-Experte Marcel von Arx.
Zum anderen aber geht es auch darum, dass alle Nepali dieselben Rechte wie auch Pflichten haben, was in einem Land und einer Gesellschaft, wo das Kastenwesen sozial wie religiös und kulturell tief verankert ist, wo es über 40 sogenannte Janajatis, indigene Bewegungen wie Tarus, Tamang, Gurungs, Reis und so weiter gibt, in einem Land, wo traditionell die Frauen, starke Frauen, schöne Frauen, nach wie vor systematisch benachteiligt werden, in einem Land, wo es noch die sogenannten Dalits, die Unberührbaren, gibt, die keinen oder oft einen erschwerten Zugang zu Tempeln haben, einen erschwerten Zugang zu Wasser haben. Es geht darum, dass politisch und sozial diese Hürden überwunden werden, dass alle Nepali die gleichen Rechte und Pflichten haben. Und das sind ganz, ganz riesige Herausforderungen, die sich auch nicht mit einer neuen Verfassung, die sich auch nicht in ein paar Monaten lösen lassen, sondern das ist ein langer Prozess.
Marcel von Arx hat mehrere Jahre als Entwicklungshelfer in Nepal gelebt und ist als Mitarbeiter von Swiss Peace daran beteiligt, den Friedensprozess in Nepal zu begleiten. Vor 2 Wochen hat er in Bern einen runden Tisch mitorganisiert, wo er mit nepalesischen Vermittlern des Friedensprozesses zusammensaß. Sie sprachen vor allem auch darüber, wie mit den Altlasten des 10 Jahre dauernden Bürgerkriegs umgegangen werden muss. Der Kampf zwischen der maoistischen kommunistischen Guerilla und der Armee des Königs ist zwar vorbei, aber völlig stabil ist Nepal noch immer nicht.
Tatsächlich ist es so, dass Nepal seit dem 22. November 2006, das heißt im Abschluss des damaligen bis heute gültigen Friedensabkommens, in einer Phase des Übergangs ist. Eine Phase des Übergangs bedeutet, dass die Folgen des Krieges, Zerstörung von Infrastruktur, Menschenrechtsverletzung, Vertriebene, das sich geben eines neuen Rahmens, eben einer neuen Verfassung, das sind ganz, ganz große und schwierige Aufgaben, die bewältigt werden müssen. Die können zu neuen Spannungen, auch zum Teil Konflikten führen. Und insofern ist der Friede nicht gesichert in Nepal. Aber vieles spricht dafür, dass die Nepali immer wieder neue Lösungen finden und an sich auf einem guten Weg sind, um tatsächlich die Folgen dieses Bürgerkrieges zu überwinden.
Die Schweiz leistet seit einem halben Jahrhundert Entwicklungshilfe in Nepal, hat dort unzählige Brücken gebaut, als Bergland, als Land eingeklemmt zwischen Großmächten und als Land mit vielen verschiedenen Kulturen besteht eine gewisse Verwandtschaft. Für den Nepal-Experten Marcel von Arx ist deshalb klar, dass Nepal gerne Ratschläge punkto Demokratisierung und Verfassungsgesetzgebung entgegennimmt.
So zum Beispiel die ganze Frage der Dezentralisierung oder eines föderalen Aufbaus des Staates. Hier leistet die Schweiz intensiv in den letzten 2 bis 5 Jahren eine Arbeit der Beratung, der Begleitung, der Expertise. Dann aber auch im Zusammenhang mit den Menschenrechten. Die Schweiz setzte sich insbesondere während des Konfliktes sehr, sehr stark für den Schutz der Menschenrechte ein. Heute im Zusammenhang mit der neuen Verfassung will sich Nepal einen umfangreichen Katalog von Menschenrechten geben und schielt dabei sicher auch auf die Schweizer Verfassung und die Schweizer Erfahrungen. Im Wissen allerdings, dass zum Glück jedes Land seine eigene Verfassung erarbeiten soll und muss und die Nepali in diesem Sinne ganz sicher ein Interesse haben, dass sie entsprechend ihren Eigenheiten diese Verfassung eben ausarbeiten.
Bis am 28. Mai soll die neue Verfassung von Nepal stehen. Wenn das gelingt, bedeutet das auch, dass Nepal einen großen Schritt im Friedensprozess geschafft hat.
In Ägypten und Tunesien ist die Solidarität der Bevölkerung mit Flüchtlingen aus Libyen überwältigend. Da sollen sich die deutsche Bundesregierung und die EU zum Vorbild nehmen, fordern Pro Asyl und Medico International. Am kommenden Freitag findet nämlich ein europäischer Sondergipfel zu Libyen statt. Und an die dort tagenden Staats- und Regierungschefs richten die beiden Organisationen ihren Appell mit der Überschrift »Fluchtwege nach Europa öffnen, Flüchtlinge aufnehmen«. Dazu sprach Heike Demmel von Radio Z aus Nürnberg mit Martin Glasenapp von Medico International.
Ihr fordert ja eine koordinierte europäische Flüchtlingshilfe. Wie soll die denn eurer Meinung nach aussehen?
Die sollte so aussehen, dass es ein klares politisches Zeichen durch Europa, also von diesem europäischen Gipfel, aber vor allem auch durch die Bundesregierung gibt, dass Flüchtlinge aufgenommen werden und das unter der Maßgabe des humanitären Völkerrechts. Das heißt, dass alle Leute, die in den kriegerischen Auseinandersetzungen da stecken, ungeachtet ihrer Herkunft und ihres Statuses aufgenommen werden bzw. in Sicherheit gebracht werden und dann auch die Möglichkeit haben, nach Europa zu kommen.
Nun gibt es im Augenblick deutsche Schiffe, die Flüchtlinge aufnehmen. An der Evakuierung beteiligt sich aber auch die Bundeswehr. So eine Vermischung aus humanitärer Hilfe und der militärischen Einsätzen, die seht ihr ja immer kritisch. Wie seht ihr das in diesem Fall?
Das sehen wir natürlich auch diesmal kritisch. Man kann natürlich auch sagen, dann tun sie mal wenigstens was Vernünftiges und helfen Leute in der Krisensituation raus. Das ist sicherlich auch richtig. Zum anderen bleibt natürlich das Moment, dass damit auch ein bestimmtes militärisches Drohpotenzial aufgebaut wird. Und das korrespondiert ja, auch wenn die Bundesregierung bislang nicht von einer Intervention spricht und auch eher davon abrät zur Teil, das korrespondiert ja mit der allgemeinen europäischen Diskussion, gerade was Frankreich und Großbritannien machen wollen, die jetzt im UN-Sicherheitsrat eine Flugverbotszone zumindest zur Abstimmung stellen wollen. Das korrespondiert mit den US-amerikanischen Stellungnahmen, die Ähnliches andeuten. Und man muss sagen, auch die Arabische Liga diskutiert zurzeit darüber oder wird darüber am Wochenende diskutieren, wie mit diesem zunehmenden Bürgerkrieg in Libyen umzugehen ist.
Nun ist im Augenblick ganz oft von 100.000 Flüchtlingen und einem Ansturm auf die EU die Rede. Aber dramatisiert das nicht das doch ein bisschen zu stark und eine Richtung auch und ist nicht so ganz richtig?
Nein, das ist natürlich nicht richtig. Es sind, glaube ich, bislang 6.000 Flüchtlinge in Lampedusa angekommen. Viele aus Tunesien. Zurzeit gibt es überhaupt keine Flüchtlinge, die aus Libyen auf Booten nach Europa sozusagen unterwegs sind. Die Hauptlast, und das wurde ja auch in der Anmoderation schon gesagt, tragen vor allem Tunesien und Ägypten, sowohl an der ägyptischen wie auch an der tunesischen Grenze. An beiden Grenzen sind ungefähr 100.000 Leute. Gibt es eine wirklich große Solidarität, gerade auch in Tunesien, die Bevölkerung, aber auch politische Organisationen, auch Hilfsorganisationen aus dem arabischen Raum versuchen zu helfen. Auf der ägyptischen Seite genauso, zudem dort der Zugang etwas besser ist. Das ist ja die Seite, die sozusagen unter Kontrolle der Rebellen ist. Also da ist die Grenze auch offener und es gibt immer wieder sozusagen Lieferungen von arabischen Nachbarländern und auch selbst aus Ägypten, wo die Leute versuchen, den Flüchtlingen zu helfen und das auch ungeachtet ihrer Herkunft, ob sie nun Libyer sind, ob sie Bangladeschi sind oder ob sie subsaharische Migranten und Flüchtlinge sind.
Wie ist denn die Situation jetzt von Transitflüchtlingen, also gerade aus den Krisenländern Afrikas wie Somalia oder Tschad?
Die ist relativ schlecht aus mehreren Gründen. Zum einen war die schon immer schlecht. Also die Leute haben in Libyen gearbeitet. Der Lebensstandard in Libyen ist ja für das subsaharische Afrika relativ hoch. Die Löhne sind relativ hoch. Viele Ägypter, aber auch viele Tunesier haben in Libyen gearbeitet. Libyen gibt es oder gab es, wenn auch auf zunehmend schlechterem Niveau, eine freie Krankenversorgung und auch eine Sozialversicherung. Und das haben natürlich auch viele Arbeitsmigranten, aber auch transnationale Flüchtlinge genutzt, also die von Libyen weiter wollten nach Europa. Das Problem, was jetzt aufgetaucht ist, ist neben einem auch bestehenden Altersrassismus in Libyen, dass es auch vorwiegend Militäreinheiten auf der Seite Gaddafis gibt, die mit subsaharischen Soldaten bestückt sind und die gegen die Rebellen vorgehen. Und das führt immer wieder zur Situation, dass Flüchtlinge und schwarzafrikanische Migranten oder Arbeiter, die dort leben, Verfolgung ausgesetzt sind, dass sie sich rechtfertigen müssen, dass sie sich sozusagen immer wieder vergewissern müssen, dass sie nicht für Soldaten oder für Milizionäre des Gaddafi-Regimes gehalten werden.
Was wisst ihr denn über die humanitäre Situation in Libyen selbst?
Also ich habe heute nochmal mit einem Bekannten telefoniert, der dort über 10 Jahre gelebt hat und der sagt, dass die Situation natürlich einmal von der Nachrichtenlage schlecht ist, dass das Benzin ausgeht, das ist mittlerweile auch in den Zeitungen bzw. in den Medien, dass aber zunehmend auch die Versorgung in Stocken geraten ist. Also im Osten gibt es kaum noch Babynahrung, gibt es auch Grundnahrungsmittel, werden knapp. Und auch im Süden, in den eher Oasenstädten, gibt es Probleme mit der Versorgung. Das größte Problem zurzeit ist aber weniger die Nahrungsmittelversorgung als sozusagen das de facto militärische Patt bzw. die deutliche Luftüberlegenheit der Gaddafi-Truppen.
Hier heißt es ja oft doch ein bisschen eindimensional, die Menschen flüchten vor dem Diktator Gaddafi. Andere sagen dann ganz gegenteilig, dass viele von den Massakern, die hier in den Medien immer wieder genannt werden, gar nicht belegt sind. Wie seht ihr das?
Tja, wie sehen wir das? Gute Frage. Nächste Frage. Ich bin kein Libyen-Experte und ich war vor 1,5 Wochen im Libanon und habe mit vielen Leuten gesprochen, die sich relativ gut im arabischen Raum auskennen. Alle haben Kontakte nach Tunesien, alle haben Kontakte nach Ägypten oder auf die arabische Halbinsel, aber nur sehr wenige wissen etwas über Libyen. Libyen ist vielleicht sowas wie das Albanien damals im Osten sozusagen, das war immer etwas anders, das war speziell, das hatte eine eigene politische, soziale Organisierung und auch die Führung, die libysche Führung hatte eine sehr spezielle Politik gegenüber den arabischen Nachbarstaaten oder auch gegenüber Afrika, die war sehr ambivalent, die schwankte. Und sozusagen ist es auch so, dass Gaddafi auch als Person oder auch als politisch-historische Person im arabischen Raum wenig Freunde hat.
Ihr habt aber auch Kontakte hergestellt in den letzten Wochen zu Leuten, die in Libyen lange gelebt haben oder jetzt noch dort leben. Was sagen die denn?
Die sagen, dass Gaddafi nicht nur ein totalitärer, sondern auch ein sehr grausamer Herrscher war. Also es hat Massenerschießungen angeblich gegeben in den letzten Wochen. Und auch gerade die Rebellen kämpfen eigentlich mit dem Wissen, dass wenn sie erwischt werden, werden sie exekutiert. Es hat auch Säuberungen wohl gegeben in Tripoli, in Krankenhäusern, die dann später der Presse gezeigt wurden. Und es gab wohl belegte Zeugenaussagen von Ärzten, dass eben all jene, die Schussverwundungen hatten, vorher aus den Krankenzimmern verschleppt wurden und nicht mehr aufgetaucht sind. Ich kann natürlich auch nicht sagen, was im Einzelnen passiert. Wir haben auch keine direkten Augenzeugen vor Ort. Ich glaube aber, dass die Situation so ist, dass man schon sagen kann, dass es für Libyen nur eine Zukunft geben kann ohne Gaddafi und dass man hoffen kann, dass diese Auseinandersetzung relativ schnell vorbei ist, ohne dass man genau sagen kann, was die politische Zukunft Libyens sein wird, weil auch dort niemand genaueres weiß. Es hat keine politischen Parteien in Libyen in den letzten 10 Jahren gegeben. Alle Führer bzw. Oppositionspolitiker, die jetzt in den Nachrichten auftreten, die zum Teil im Fernsehen auftreten, sind seit zum Teil über 10 Jahren im Ausland, haben wenig Kontakt zu den Leuten. Und man muss einfach wissen, dass die Mehrheit derer, die jetzt auf der Straße sind, die Mehrheit derer, die jetzt auch kämpfen, junge Leute sind, über 60% der libyschen Bevölkerung ist unter 30 Jahren und das ist eine Jugend, die ähnlich wie in Ägypten, aber auch ähnlich wie in Tunesien überhaupt keine Zukunft hat. Es hat bis 2004 ein Embargo gegeben, also erst in den letzten 6 Jahren konnten die Leute überhaupt reisen, beziehungsweise man konnte nach Libyen rein. Die Versorgung ist ein bisschen besser geworden. Und die Leute, die ich spreche, die sagen, naja, was konnte man in Libyen machen? Man hatte zwar eine einigermaßen gesicherte Versorgung, aber eigentlich konnte man nur heiraten und ein Haus bauen. Und selbst das Land war knapp und man war eigentlich nicht in der Lage, wirklich seine Zukunft zu planen und zu gestalten. Und ich glaube, dieser ganze Frust und diese jahrzehntelange sozusagen Entbehrung auf einer bestimmten Ebene, weil auch das Gesundheitssystem und die sozialen Einrichtungen in Libyen, für die Gaddafi in den 70er Jahren bekannt und wohl auch zu Recht gerühmt wurde, zunehmend verfallen sind. Das ist sozusagen die innere Situation. Hinzu kommt die politische Entwicklung außerhalb Libyens, also in Tunesien und in Ägypten. Und wenn man sich erinnert, was Gaddafi gesagt hat, als Ben Ali, der tunesische Diktator, floh, am selben Abend hat er noch eine Pressekonferenz gemacht und hat gesagt, das tunesische Volk ist undankbar, dass sie sozusagen ihren geliebten Führer ins Ausland schickt und bei ihm würde das nicht passieren, weil sie hätten eine Volksdemokratie und das Ergebnis sehen wir jetzt.
Euer Appell heißt Fluchtwege nach Europa öffnen, Flüchtlinge aufnehmen. Habt ihr denn Hoffnung auf ein halbwegs offenes Ohr? Außenminister Westerwelle hat ja gleich mal abgewunken.
Also haben wir Hoffnung auf ein offenes Ohr? Ich glaube, es ist eine wirklich gute Situation und das meine ich nicht zynisch, weil das ist natürlich sozusagen auch den Umständen geschuldet, die gerade in Libyen der Fall sind, aber auch schon in Tunesien, dass diese ganze Flüchtlingsabwehrpolitik Europas auf den Prüfstand gestellt wird. Dass es eine wirkliche Auseinandersetzung darum gibt, ob man sozusagen die nordafrikanischen Länder und Ägypten nur unter dem Gesichtspunkt von Stabilität, Sicherheit und Energiefragen sozusagen betrachten kann oder ob es nicht auch um Demokratie und Menschenrechte geht und mithin auch, wenn man von den bürgerlichen Freiheitsrechten spricht, muss es auch um die Freiheit gehen, seinen Aufenthaltsort zu wählen. Das ist natürlich der Impetus dieses Aufrufs. Ich glaube, jenseits dessen, wie die Bundesregierung darauf konkret reagieren wird, wir haben ja so ein Aktionstool auf den beiden Webseiten eingerichtet, wo man direkt eine E-Mail an Angela Merkel schreiben kann mit den Kernsätzen und sich auch beschweren kann und fordern kann, dass sie sich sozusagen für eine Revidierung der Flüchtlingspolitik im europäischen Maßstab einsetzt. Da haben jetzt in den letzten 16 Stunden immerhin 4.000 Leute unterschrieben. Das finde ich eine ganze Menge. Und ich hoffe zumindest, dass es hier in der deutschen Öffentlichkeit eine verstärkte Diskussion darüber gibt, über sozusagen die Bigotterie der deutschen Außenpolitik, die jetzt, wo die sozusagen Autokraten, die man jahrzehntelang unterstützt hat, mit denen man Geschäfte gemacht hat, jetzt, wo sie fallen, die Menschenrechte loben, aber gleichzeitig den Menschen nicht das Recht gibt, ihren Aufenthaltsort frei zu wählen.
Im 100. Jahr des Internationalen Frauentages wurde in Caracas, Venezuela, auf Initiative des Frauenpolitischen Ratschlags die Weltfrauenkonferenz organisiert. Bis vorgestern fanden sich etwa 1000 Frauen aus verschiedenen Ländern der Welt in Caracas zusammen. Auch aus Deutschland sind viele Frauen dorthin gereist. Dagmar Kolkmann-Lutz vom Frauenverband Courage war eine von ihnen. Sie schildert ihre Eindrücke für Radio Korax aus Halle.
Also ich denke, in diesen 4-5 Tagen sind wir hier ungeheuer zusammengewachsen. Das war total beeindruckend. Wir hatten ja gestern als Abschluss und Höhepunkt eine Demonstration zum Internationalen Frauentag, zum 100. Frauentag. Und das war also so eine Herzlichkeit, wie man sie wirklich selten erlebt.
Jetzt gab es gestern, wie gesagt, diese Demonstration. Vorher gab es ja auch in den letzten Tagen verschiedene Seminare und Workshops. Vielleicht können Sie so ein bisschen erzählen, auf welchen Sie so waren, was Sie sich angeschaut haben.
Also ich persönlich war in dem Seminar Imperialistische Kriege und Befreiungskriege und die Rolle der Frau dabei. Wir haben dort also erstmal Erfahrungen gehört von den Frauen, zum Beispiel aus Kolumbien, die dort ja mit Tränen in den Augen berichtet haben, dass ihre Männer verschwinden, dass sie zum Teil an Massengräber gefunden werden, dass sie von ihrem Land vertrieben werden. Und zum Beispiel auch hier konkret in Venezuela mittlerweile 4 Millionen Kolumbianer leben, weil sie eben in Kolumbien dort keine Möglichkeit mehr haben. Es war eine Frau dort aus Afghanistan, die berichtet hat, dass sich ja jetzt durch die ganze Besatzung die Lage der Frauen wieder sehr verschlechtert hat und nicht, wie uns das immer erzählt wird, das würde den Frauen dort was bringen. Also um jetzt ein paar Highlights zu nennen. Und ja, das große Ergebnis war natürlich auch in diesem Workshop, wir müssen unbedingt international uns vernetzen und zusammenarbeiten und auch die Befreiungskriege, Befreiungsbewegungen unterstützen. Andere Frauen haben sich beteiligt am Forum der Erfahrung der Frauen im Sozialismus. Das war also auch sehr gefragt, jetzt natürlich von Frauen aus Ostdeutschland, die jetzt hier dabei waren. Ich denke, eine Einigkeit war da, dass man gesagt hat, zur Befreiung der Frau braucht man auch eine befreite Gesellschaft. Und das geht eben nicht im Kapitalismus, da brauchen wir einen neuen Anlauf zum Sozialismus. Und das wurde dann auch intensiv diskutiert, wie muss der denn aussehen, wie kann das gehen.
Nun fand das Ganze ja sicherlich nicht ohne Grund in Venezuela statt. Vielleicht können Sie dazu ein bisschen was erzählen.
Bitte nochmal?
Die Weltfrauenkonferenz war ja jetzt eben, Sie sind ja gerade in Venezuela.
Ja.
Das Ganze ist ja sicherlich nicht ohne Grund in Venezuela. Vielleicht können Sie ein bisschen was dazu erzählen.
Ja, also erstmal gab es auch ein Initiatorinnen-Treffen aus verschiedenen Ländern, wo hier aus Venezuela, Argentinien, Ecuador, Deutschland so der erste Keim war. Und Venezuela, das Land selber, ist natürlich auch in einem großen Umbruch. Hier wird an jeder Ecke darüber diskutiert, wie muss ein Sozialismus aussehen? Ist das, was man hier hat, ist das schon Sozialismus? Viele haben auch gesagt, es ist ein demokratischer, fortschrittlicher Staat. Wir haben hier auch viel erreicht schon, gerade auch für die Frauen. Aber das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Manche steht auch nur auf dem Papier. Wir wollen da auch noch mehr. So ein schöner Spruch war zum Beispiel, wir wollen nicht nur das Rezept, wir wollen auch den ganzen Kuchen.
Sie haben jetzt eben auch schon erzählt, dass viele Leute gesagt haben, in Venezuela gibt es einen Fortschritt. Also so ein bisschen was zur Entwicklung und zur politischen Entwicklung und deren Bewertung von der Weltfrauenkonferenz aus haben Sie erzählt. Allerdings kann man ja jetzt auch Hugo Chavez durchaus ein bisschen kritischer sehen. Also seine Freundschaft zu Ahmadinejad ist zum Beispiel bekannt. Wurde sich kritisch mit solchen Sachen auseinandergesetzt auf der Konferenz?
Ja, selbstverständlich wurde sich kritisch damit auseinandergesetzt. Wir hatten jetzt auch eine Presseerklärung hier von der Weltfrauenkonferenz herausgegeben. Zum Beispiel sind 200 kolumbianischen Frauen konnten nicht einreisen. Die wurden an der Grenze festgehalten. Da gab es also Protesterklärung, weil wir auch gesagt haben, sowas ist jetzt eine grundsätzliche Frage, dass wir unsere Solidarität mit diesen Frauen ausdrücken und da nicht einverstanden sind. Es gab Diskussionen, dass man in Libyen die Befreiungsbewegungen, Kämpfe unterstützt. Das ist hier jetzt in den letzten Tagen natürlich auch Thema gewesen. Ist Gaddafi jetzt der Freund von Chavez und wie steht man dazu? Aber da gingen die Meinungen natürlich auch sehr auseinander.
Fanden solche Diskussionen dann eben auch in den Seminaren statt oder wie kann ich mir das so vorstellen?
Ja klar, die Diskussionen fanden auch in den Seminaren statt. Frauen haben zum Beispiel das eingebracht, dass hier Solidaritätserklärungen verabschiedet werden, dass ja, wie ist die Lage der Frauen im Iran, dass man Ahmadinejad nicht unterstützen kann, dass es keinen Grund gibt, da ist, sag ich mal, hier jetzt auch eine Freundschaft auszudrücken. Es gab dann aber auch natürlich da sehr verschiedene Meinungen dazu, auch hier in Venezuela, sag ich mal, eine differenzierte Diskussion. Ist die Kritik jetzt berechtigt? Wir führen die doch aus, wie soll ich sagen, auch aus einer freundschaftlichen Sicht hier, die Fortschritte anzuerkennen, aber trotzdem auch unsere kritischen Stimmungen zu erheben. Aber wie gesagt, da gab es jetzt nicht dann auch schon immer eine Einmütigkeit. Das muss sicher auch weiter diskutiert werden. Das ist ja auch nicht das Ende der Fahnenstange, die Weltfrauenkonferenz, sondern eigentlich auch der Beginn einer weiteren Vereinheitlichung, Zusammenarbeit. Und da müssen auch praktische Schritte jetzt folgen, um das Vertrauen ineinander, dass man das ganz solidarisch und sachlich kritisieren kann und diskutieren kann, dass das auch erfolgt.
Jetzt haben Sie es schon so ein bisschen angesprochen. Es ist jetzt nicht einfach Weltfrauenkonferenz gewesen und alles ist jetzt vorbei. Wie soll es da weitergehen? Wird es dann einen zweiten Teil dieser Weltfrauenkonferenz geben? Oder was wollen Sie da verändern? Also vielleicht eine bisschen kleinere Konferenz oder keine Ahnung?
Ja, also es gab ja neben diesen Workshops eine Generalversammlung, die eigentlich, sage ich mal, noch auch wichtiger war, weil da aus allen Ländern ja Delegierten gewählt wurden, die hier, also es waren 39 Delegationen dann auch da und die haben dann auch einen Beschluss gefasst über die weitere Zusammenarbeit neben, ich sage jetzt mal, vielen politischen Forderungen und Überlegungen, die wir ja schon behandelt haben, die auch aus den Workshops wieder in die Generalversammlung dann reingingen und umgekehrt, gab es dann auch jetzt einen Beschluss über das weitere Verfahren. Die nächste Weltfrauenkonferenz soll in 5 Jahren stattfinden und soll auf dem asiatischen Kontinent stattfinden. Dazwischen wollen wir an 3 Tagen unsere besondere Zusammenarbeit ausdrücken. Das ist einmal am 8. März, dem Internationalen Frauentag, am 1. Mai, dem Internationalen Kampftag der Arbeiterbewegung und am 25. November, dem Tag gegen Gewalt gegen Frauen.
Das war das ZIPFM vom 10. März 2011. Diesmal mit Beiträgen aus Bern, Nürnberg und Halle. Ihr könnt die Einzelbeiträge oder die gesamte Sendung nachhören unter www.freie-radios.net. Das nächste ZIPFM gibt es am Freitag, den 11. März 2011. Tschüss und macht's gut. Bis dahin.